N20.
Und immer ein bisschen weniger lost. Mit Gesine
und Anita.
Oh, ich habe direkt, merke ich, oh, es ist so eine tolle Energie, wenn wir alle zusammen im Raum sind.
Energie.
wie so in so einer Spiri.
Ich liebe das Wort Energie. Also ich muss dann jetzt nicht drüber lachen. Ich weiß nicht, was Spiri das für dich für ein Thema ist.
Habt ihr aber lachen sehen?
Ja, ich habe gelacht.
Ich habe ja einfach gerade die totalen Vibes mit euch.
Vibes.
Als Vibes noch so ein Ding war zu sagen.
Ist es auch immer noch. Ich sag mal, gerne auch ab und zu nochmal Vibes.
Ist ja am Viben. Mhm. Sind wir am Viben gerade? Mhm.
Ich vibe doch hier und wieder, hin und wieder vibe ich nochmal. Mädels, ich sag euch mal, wie es ist.
Mhm. Mädels.
Mir geht's auf eine Art extrem gut. Und auf eine Art habe ich ein Problem gerade. Ich habe nämlich keine Daten.
Keine Daten im Sinne von?
Von mobile Daten.
Das ist irgendwie so ein 2010 Problem.
Ja, aber ich habe gerade kein Internet, wenn ich nicht zu Hause bin. Naja, ehrlicherweise habe ich auch kein Internet, wenn ich zu Hause bin, weil ich habe ein kleines WLAN-Problem bei mir in der Wohnung in München. Aber jetzt bin ich ja wieder in Berlin und hier habe ich kein WLAN-Problem. Deswegen bin ich froh, hier zu sein.
Oh, das muss ja jetzt total erleichternd sein, dass du wieder online bist.
Boah, endlich bin ich wieder online.
Nee, ich habe das ja, da sind wir beide so ein bisschen Sister from another Mister.
Mhm.
Das zum Thema 2010.
Nein, Vibes.
Die Vibes. Dass ich auch regelmäßig, weil ich ja so einen Schrottanbieter habe, irgend so ein Billo-Ding seit 100 Jahren, aber ich will nicht die Nummer ändern, dass ich immer so wenig Daten habe und jetzt gerade habe ich immer so WLAN-Probleme, merke das aber nicht, dann macht mein Handy direkt Hotspot für meinen Laptop. Ich check das nicht, während ich arbeite. Mhm. Bin jetzt auch schon wieder auf 95% ihres Datenvolumens wurde aufgebraucht. Und ich bin so, fuck, wie kann das sein?
Deswegen habe ich 3 Handyverträge. Weil ich dachte, dass ich mir Daten dazu gekauft habe, aber ich habe einen neuen Vertrag abgeschlossen. Und ich bin ja, ich sag, wie es ist, ich möchte dann, dass das schnell passiert. Und wenn dann auch mal nach einer Unterschrift gefragt wird, dann unterzeichne ich auch mal. Und dann habe ich jetzt.
Da bist du eine Schnelle einfach.
Ich habe 3 Verträge. Ich habe 3 Handyverträge.
Aber
ich jetzt.
Für dein eines?
Für 2 Jahre.
Aber weißt, bist du aware, so was ist? Weil ich habe so eine Leiche bei mir, die einfach abbucht und ich weiß nicht, was es ist.
Wirklich?
Ja.
Und wie viel?
30 Euro im Monat.
Schade.
Ja, ich weiß, geht gar nicht.
30
ja,
Euro.
Schneiden so. Wir raus.
Nee,
das ist mir peinlich.
Ich plädiere dafür, dass ich diesmal diese Folge
schneide. Was macht man in so einer Situation?
Ich hatte auch sowas und ich habe, glaub ich, meine Kreditkarte geändert. Weil dann konnten die
nicht mehr abbuchen?
Nee, konnten die nicht mehr abbuchen.
Yes. Ja.
Und dann weißt du nämlich.
Für mich, glaube ich, keine Option, aber.
Wenn dann eine Mahnung kommt, dann weißt du ja.
Die kennen meine Adresse nicht, meine aktuelle.
Naja, eben, dann ist ja eigentlich gar kein Problem anwesend. Also Kreditkarte ändern.
Also
Kontonummer wechseln.
Da muss ich mal ganz kurz 30 Euro im Jahr.
Mann, hör jetzt auf.
Entschuldigung, Schatz. Okay. Da kümmern wir uns drum.
Naja, ich habe auch noch ein weiteres Problem. Und zwar der Grund dafür, dass ich kein WLAN bei uns zu Hause habe, muss ich jetzt einfach mal mir auch eingestehen, bin ich selbst. Weil, naja, also in München hat man einen Anbieter, der heißt Mnet. Ne? Den haben alle da in München. Und ich musste jetzt Wohnung ummelden, weil ich bin ja umgezogen in München. Und dann habe ich auch alles ganz förmlich gemacht, habe gesagt, hallo Mnet, ich ziehe um zum 1. November, dann brauchen wir Internet.
Deine Fistelstimme.
Meine Fistelstimme, die fistelt nur nicht, die ist nur einfach nur hoch, Kopfstimme. Und hat auch alles super geklappt, Termin vereinbart, auch pünktlich zum Einzug, alles klasse. Dann ist dieser Tag gekommen, ich bin zu Hause geblieben, Abby ist zu Hause geblieben, damit auf jeden Fall jemand da ist fürs Internet. Dann kriege ich einen Anruf. Geh ran ans Handy, Telekom. Ich, in meiner Angst vor Telekom-Verbrechern und Telekom...
Hattest du Angst, dass du so von so einer KI abgezogen
ja,
bist?
Von Telekom-Scam,
ja.
Hab gesagt, keine Zeit, direkt aufgelegt. Aufgelegt.
Hä? Obwohl du wusstest, dass sie heute kommen?
Naja, ich wusste, dass Mnet kommt.
Okay.
Und Mnet gehört nicht zu Telekom?
Mnet gehört nicht zu Telekom. Passt auf, so, Tag verläuft weiter, niemand von Mnet da. Ich war sauer, stinksauer. Kriege ich eine Nachricht von Mnet, Internet konnte nicht angeschlossen werden. Dann rufe ich wutentbrannt Mnet an und sage, hallo Mnet, ich war den ganzen Tag zu Hause. Warum schreiben Sie mir eine Nachricht, dass Sie das nicht anschließen konnten? Die so, wir haben Sie nicht erreichen können, wir haben Sie angerufen. Sie haben noch einen Anruf auch sogar entgegengenommen. Und dann ist es mir wie die Schuppen von den Augen mal wieder gefallen.
Oh ja.
Telekom war Mnet, weil Mnet mietet Leitungen von Telekom und die Telekom hätte das anschließen müssen. Aber bei uns im Haus in Berlin, bin ich nämlich so gebrandmarkt von der Telekom, weil bei uns klingelt wirklich einmal die Woche jemand von der Telekom und möchte irgendwas mit Glasfaser und so weiter verkaufen.
Na super, die Telekom können wir jetzt als Sponsor können wir auf jeden Fall streichen.
Sorry Telekom.
Sorry Telekom, ich weiß, es seid nicht ihr, es seid Leute, die so tun, als wärt ihr es. Aber es war auf jeden Fall mein eigener Fehler gewesen, dass ich jetzt kein Internet habe. Und dann habe ich am nächsten Tag angerufen und dann meinte ich so, könnt ihr nicht ein bisschen kulant sein? Und dann war die wirklich
direkt Forderungen stellen.
Ja, ist, könnt ihr ein bisschen kulant sein? Habt ihr nicht Verständnis? Ich muss jetzt hier 2 Wochen ohne Internet arbeiten, weil ich habe einen neuen Termin bekommen, 2 Wochen warten. Das geht nicht. Ich arbeite von zu Hause. Ich bin chronisch.
Du arbeitest im Internet.
Ich arbeite im Internet. Das Internet ist mein Arbeitsplatz. Und ja, das sie geht so,
natürlich gar nicht.
Und sie wollte das nicht sagen. Aber hat sie gedacht, für ihre eigene Dummheit können wir nicht kulant sein. Hm. Und da bin ich aber sauer geworden. Und habe ich die ganze Zeit argumentiert, ja, aber ihr hättet mir vorher sagen müssen, dass die Telekom kommt. Ich habe doch eine Geschichte mit denen und
wie
so.
Wie wutentbrannt warst du?
Ich habe am Ende gesagt zu der, als die dann nochmal gesagt hat, das ist nicht unser Problem, habe ich gesagt, sehr gut, dass dieses Telefonat aufgezeichnet wurde. Und dass sie so mit Kundinnen sprechen. Sehr gut. Und die hat sich wahrscheinlich...
Oh mein Gott, du warst ja die komplette Deutsche.
Ja, ich war die komplette Deutsche. Weil ja, ich weiß. Ich habe mich dann habe ich aufgelegt und ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Weil mir war ja auch klar, ich war selbst schuld. Mein Name hing nicht mal an der Klingel.
Die mussten
mich
halt
anrufen. Die mussten mich anrufen.
Und vor allem die Frau im Service-Center konnte da gar nichts für.
Nein, habe ich auch gesagt, ich weiß, sie können da nichts für, aber sie können ja wohl mal ein bisschen Verständnis zeigen.
Ich glaube auch, dass du exakt genau die Stimme hattest.
Ich war auch kurz vorm Weinen.
Ja, das ist so ein Frustwein. Dann,
ja, weil ich
was
war halt
in so einer Telefonleitung dann schnell, finde ich, diese Frust, wenn man irgendwo nicht weiterkommt, man hat auch vielleicht schon mit 8 Leuten von irgendeinem Anbieter gesprochen und man ist so, warum klappt das nicht? Ja.
Und ich war einfach so, ich nur jetzt noch weitere 2 Wochen ohne Internet, meine Daten sind leer.
Scheidung.
Ich bin da auch.
Scheidung. Von wem?
Wollte einfach mal was Rigoroses sagen.
Ach so. Ja, Scheidung. Und dann, wisst ihr Leute, ich bin dann aber auch so, naja, ich könnte mir dann auch Daten kaufen, aber da bin ich einfach, ich bin Pennywise und Dollar-foolish. Ne? Bei so kleinen Ausgaben, da drehe ich immer den Cent um. Aber so große, wenn da jetzt so irgendwie mal so eine Anschaffung ist wie neues Regal, denke ich, brauche ich. Gar kein Thema. Kaufen. Aber 5 Euro für 1 GB Daten? Hallo? Spendet ihr?
Ja, da ticken wir echt anders.
Naja.
Also ich bin immer foolish, weißt du?
Ach so.
Ich drehe halt nie den Cent um, obwohl ich den Cent schon des Öfteren mal hätte umdrehen sollen in diesem Leben.
Ja.
Weißt du? Aber da, das stimmt, dann bist du manchmal knauserig mit dir selber, wo Haki und ich so sind, Schatz, warum hast du kein Internet? Buch dir einfach was für die nächste Woche dazu. Und du bist so, aber 5 Euro ist Gigabyte. Und ich bin so, ja, aber du hast kein Internet, wenn du unterwegs bist.
Ja, aber das ist dann für mich dann auch eine kleine Challenge, weißt du? Da bin ich ja jetzt auch 6,5 Stunden aus München nach Berlin.
Schildern.
Hast du gerawdockt? Nach Schildern habe ich gerawdockt.
Mhm. Hast du nichts gehört?
Ja, ich habe mir schon das Rosalia-Album runtergeladen.
Ja, Schatz, das ist nicht rawdoggen.
Oh.
Ja, okay, aber das ist schon...
Das ist schon ohne Interaktion mit irgendwem?
Dann nur an 6 Stunden Rosalia.
Ich meine, in der Autofahrt sollte man vielleicht auch rawdoggen.
Also, 6 Stunden Rosalia.
Boah, also ich finde das Album, kann man ganz kurzer Auszug hier, ganz toll. Du hast mich ja auch jetzt auch nochmal ganz neu angesteckt. Also ich bin richtig so, oh, auch auf dem Weg hierher zu dir, gerade auf dem Ohren gehabt, so geil. Aber 6 Stunden ist schon viel, ne?
Ja, und ich habe ja auch nicht 6 Stunden alle Lieder nochmal durchgehört und so, immer nur 4 Lieder. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls ist das ein Problem. Und ja, jetzt sind ja nur noch, es ist ja nur noch jetzt eine Woche, dieser Monat, und dann bin ich wieder zurück mit den Daten. Dann bin ich auch wieder im Internet.
Leute, lasst reinstarten in diese Folge, weil ich glaube, die wird heute feuchtfröhlich. Es geht nämlich um das Thema Feiern und Konsum. Und dazu möchte ich ganz kurz sagen, dass wir einmal bei einem Live-Podcast schon mal ein bisschen in diese Thematik reingedippt sind.
Mhm.
Und da hatten wir aber den Podcast noch nicht so lange. Es war damals auf dem Melt-Festival und da haben wir auch ziemlich viel gespillt. Da wussten wir aber auch, das wird nicht aufgenommen. Das hören da halt die 30 Leute, die vor uns da in diesem Matschhaufen saßen. und deshalb hat sich das so sehr frei angefühlt. Und jetzt waren wir aber so, ja, wir könnten jetzt nach fast 2 Jahren in 20 mal drüber sprechen. Gesi, bevor wir so richtig reinstarten, möchte ich von dir wissen, was sind so deine ersten Feiererfahrungen? Wie hat klein Gesi damals auf der Tanzfläche abgesteppt?
Oh mein Gott, oh mein Gott.
Entschuldigung für die Formulierung.
Also ich sag mal so, feiern war für mich, ein erfolgreicher Feierabend war, wenn ich in der Neuen Liebe in Bocholt mit jemandem Popo-Schwanztanz hatte. So haben wir den genannt.
Oh Gott.
Das war mein größter Albtraum.
Das Wort,
das bei euch auch Haut gekriegt.
Dass du das ausgesprochen hast. Hier ist gerade ganz kurz die Zeit.
Aber ihr könnt euch ja wohl alle vorstellen, was ich meine, grinden halt.
Ja,
so?
Ja, natürlich. Ja. Aber hier ist ganz kurz gerade in diesem Zimmer in Kreuzberg ist gerade die Zeit stehen geblieben. Haki und ich, da hat gerade wirklich sich nichts mehr bewegt.
Ja, du hast doch gefragt, wie so.
Nee, ich liebe ja auch deine
total
Ehrlichkeit.
Fair. Also, bitte weiter.
Ja. Und ich sag mal, so ein erfolgreicher Abend war auch, wenn es so ein bisschen, wenn man nicht gekotzt hat. Also ich, sorry Annika, für dich nochmal eine kleine
kein
Triggerwarnung.
Problem.
Aber ich meine, ist das
ist immer
okay?
Ist immer gut, wenn man die Triggerwarnung danach ausspricht.
weil es ist auch wirklich, wie wir damals als Teenagers getrunken haben.
Mhm.
Und dass meine Eltern, ich glaube, ich muss die mal fragen, wie das für die war. Aber meine Mama hat mich mal zu einer Abi-Vorfete oder abgeholt von einer Party und ich habe halt aus dem Auto gekotzt oder so. Also das, oder lag dann irgendwie auf dem Boden.
So ich nach dem Phantasialand mit 12.
Aber das war, also wie wir als Teenager getrunken haben, Smirnoff Eis, Koruba, V+, Koruba, alle Behrensens, die Sorten, die es gab. Und wie wir die Schnäpse wirklich eine hinter dem nächsten runtergekippt haben. Mit Trinkspielen, Looping Louis. Was gab's noch?
Wir hatten einen Typen in der, keine Ahnung, der war 2 Klassen über mir, aber ich hatte so eine Feiergruppe irgendwann mit so, ja immer so den Jungs, die so 2, 3, 4 Jahre älter waren, ne, klar. Mm. Und der eine, da wusste man, der plant das Kotzen ein. Das war einfach
das
normal.
Das hatten wir auch über uns,
das war einfach ganz normal. Und für mich damals schon, da wusste ich nicht, dass ich eine Phobie habe vom Kotzen, aber für mich damals eine abgefahrene Vorstellung, dass jemand so denkt, okay, ich saufe so viel, bis ich kotze, aber dann kann ich ja wieder von vorne Party machen und so. Aber ja, genau, ich glaube, wir haben da so eine universelle Erfahrung gemacht.
Ja.
Behrensen, saure Apfel kriege ich jetzt gerade Chills, wenn ich drüber nachdenke. Uah.
Das habe ich einmal bei meiner Oma aus dem Keller geklaut. Die hatten das irgendwie noch im Keller stehen. Und dann gab es immer die Eltern, die dann Alkohol auch gekauft haben, die damit gar kein Thema hatten. Das waren meistens die mit den, wo die Eltern, von den Mädels, wo die schon ältere Geschwister hatten.
Ich weiß gerade nicht,
was das war.
Und dann wurde auch immer vor jeder Party nochmal ein Outfit geshoppt.
Vor jeder Party? Nee. Das gab es bei mir nicht. Aber es wurde auf jeden Fall vor jeder Party vor dem Vorglühen sich zusammen fertig gemacht. Also vor allem wir Mädels haben uns getroffen, wir haben uns fertig gemacht, dabei Rihanna gehört und dann Fotos zusammen gemacht. Also es wurde sich einer weggeshootet. Ich habe fast immer Stöckelschuhe getragen und dann hat man sich mit den Jungs zum Vorglühen getroffen.
Ja.
So, das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Wann ging das bei dir los?
Wir haben uns nie mit Jungs zum Vorglühen getroffen. Wir haben immer mal gehofft, dass wir Jungs treffen.
Ah ja, dann ist es doch vielleicht keine universelle Erfahrung.
Nee, wir hatten nur eine Mädelsgruppe und der Abend war, wie gesagt, erfolgreich, wenn man dann mal mit Jungs interagiert hat auf einer Party.
Ah, okay.
Mhm. Was war die Frage?
Wie alt warst du?
Meinen ersten Schluck Alkohol habe ich, glaube ich, mit 14 in der Handballkabine getroffen, weil da hat man nämlich auch
getrunken. Getroffen ist. Das ist ja wahrscheinlich die Assoziation, dass du ein Tor geworfen hast.
Genau, auch das. Da hat nämlich, das war total normal, dass jemand nach dem Training dann Kasten mitgenommen hat.
Ja. Das ist so ein Handballding, oder?
Ich glaube, das ist einfach
ein Sportverein-Ding.
Ja, das war bei uns auch so.
Und ich weiß noch, dass ich dann den ersten Schluck Radler genommen habe. Und dann war, ich weiß nicht, ob das wirklich der Effekt war oder Placebo. Aber ich habe dann von 3 Schlücken habe ich mich dann auf dem Boden irgendwie rumgerollt und so. Weil ich bin so betrunken.
Ja, das ist so lustig.
Das passt irgendwie auch zu der 14-jährigen Gesina.
Na klar, ein bisschen Drama gemacht, aber. Und ab dann, dann ging das los mit den Schützenfesten und den Abi-Vorfeten. Da wurden die Schülerausweise erstmal ordentlich gefälscht.
Ja.
Und dann war Wochenende und Saufen wirklich so für ein paar Jahre das, worauf man eigentlich im Leben hingefiebert hat. Mhm. Würde ich genauso sagen. Und wie war das bei dir so? Wann war dein erster Schluck drin?
Ich glaube, das war ungefähr ähnliches Alter. Und bei mir, ich komme aus einem Haushalt, in dem es gar kein Alkohol gab, auch nie einen Schluck Wein oder richtig ein Bier zum Essen oder zum Trinken.
Ach stimmt, man wollte sonst auch von den Eltern immer mal probieren, ne?
Genau, richtig. Also das gab es schon mal im Restaurant, hat mein Vater ein Bier getrunken und ich habe ja 2 ältere Brüder, also die hatten auch diese ganzen Erfahrungen vor mir. Bloß als die gemacht haben, war ich einfach noch deutlich jünger. Also mein einer Bruder ist halt 6 Jahre älter als ich. Als er 18 war ich 12, da habe ich halt noch nicht mitgesoffen.
Würde ich hoffen.
Ja, habe ich nicht. War ich auch noch nicht so richtig interessiert dran. Ich glaube, ich habe mit 14 das erste Mal, meine Eltern haben daraus jetzt nicht so ein Riesenverbot gemacht, weil sie auch wussten, es wird so oder so kommen, weil ich auch einfach raus wollte und die wussten, dass das auch mal ein Vibe
sein wird.
Die hatten
ja auch schon zwei Kinder, also die wussten ja, wie es läuft.
Genau, richtig. Und deshalb haben sie es mir nicht so richtig verboten. Das heißt, ich habe auch so mit Iced Bags Ice und so ein Kram angefangen. Und bei uns ist aber Alkohol mega doll verpönt gewesen, weil meine Mutter, die Eltern meiner Mutter beide starke Alkoholiker waren. Mm. Und auch meine Großmutter daran quasi an den Folgen mit Anfang 40 gestorben ist. Und deshalb meine Mutter echt so ein großes Päckchen damit zu tragen hatte, dass sie auch als Ziegenkind war, ihre Eltern stark alkoholisch waren. Genau, und oder stark alkoholisiert so und ein krasses Suchtproblem hatten und meine Mutter natürlich dadurch keine so schöne Kindheit hatte. Die ist dann auch von zu Hause ganz früh geflohen mit 17 Jahren. Und deshalb war bei uns das so richtig so, ich dachte, Alkohol ist das schlimmste Zeug, weil für meine Mutter Alkohol das schlimmste Zeug war. Es hat sich mittlerweile auf jeden Fall gelockert, aber für meine Mutter, es sind Drogen und so. Also alles andere ist auch immer noch so, das geht gar nicht, warum sollte das jemand tun? Ne? Aber aus ihrer Brille verstehe ich das natürlich auch.
Ja.
Genau, aber
das hat deine Mutter auch letztens unter einem Instagram-Beitrag von dir geschrieben.
Habe ich gesehen. Mama so, nein zu Drogen. Und ich war so,
Ja.
Kommen wir aber gleich noch zu. Genau, aber auf jeden Fall auch so mit Sportverein und ich glaube, ich habe schon mit 14 so, wurde ich auf die ersten Partys von deutlich älteren Jungs eingeladen. Also ich hatte mit 14 irgendwie so eine Freundesgruppe von, die waren fast, ich glaube, die waren alle 18. Und der eine hatte mich damals angeflirtet und ich fand das natürlich total aufregend, mit 18-Jährigen abzuhängen und dann meine ersten Biere quasi zu trinken. Genau, und das ging dann auch so weiter, glaube ich, bis ich ausgezogen bin. Ich hatte einmal in meinem Leben aber nur einen Absturz, weil ich ja schon immer so eine krasse Angst vorm Kotzen hatte. Das heißt, immer wenn mir schlecht war, habe ich schon aufgehört zu trinken. Aber ich glaube, ich habe mich damals schon ziemlich oft an diesen Rand gebracht und einmal davon gekotzt, als ich 17 war.
Ja.
Und das fand ich so schrecklich. Also ich habe den ganzen Tag auch gespuht und seitdem auch nie
also
wieder.
Also warst du nie so Blackout betrunken?
Nee, noch nie Blackout. Nee.
Boah.
Ja, aber ich glaube auch, es gab schon Momente, in denen ich richtig, richtig besoffen war und ich hatte auch schon richtig dolle Kater, aber noch nie, dass ich etwas nicht wusste. Genau, aber ich habe diese Zeit geliebt. Also ich habe das geliebt, feiern zu gehen, zu tanzen, mich mit meinen Mädels halt, wie gesagt, so fertig zu machen. Diese ganzen Hits, auch jetzt, wenn ich irgendwie so Songs aus der Zeit höre, so Tayo Cruz oder
oh mein
whatever.
Gott, Dynamite.
Oh mein Gott, wenn ich das gehört habe, ich bin ausgeflippt. Ich habe mich auch wie die coolste Person überhaupt gefühlt.
Auch mal Bobo-Schwanz-Tanz gemacht?
Sehr ungerne, weil ich damals schon irgendwie eine Abneigung dagegen hatte. Aber ich glaube auch, weil ich damals schon so einen großen Bogen um Intimität mit Männern rumgegangen bin.
Oh, ich kriege richtig Gänsehaut.
Ich mochte das gar nicht, aber ich fand es auch, wenn mich jemand angetanzt hat, ganz oft so schon too much. Mhm. Also nicht schön. Ich habe das nicht gerne gemacht.
Ja.
Ich habe immer total gerne mit Freunden getanzt und dieses so sich ansingen und irgendwelche bekloppten Dance-Moves und so ein Kram, aber nie so richtig sexy. Mhm. Aber eigentlich war ich immer total neidisch, wenn eine meiner Freundin auf der Tanzfläche mit jemandem rumgeknutscht hat.
Ja.
Und ich war so, das war, glaube ich, so immer mein Traum, dann im Club jemanden zu treffen und da auf der Tanzfläche rumzuknutschen. Das ist eine Handvoll mal passiert und ich fand das aber nie schön.
Nee.
Aber ich fand die Geschichte dann natürlich total toll, zu sagen, oh mein Gott, und ich und keine Ahnung.
Dann auf dem Klo und Gesina schwillt gerade so in Erinnerung. Ich sehe so ein Funkeln in ihren Augen.
Nee, ich habe auch ein bisschen, da ist auch ein bisschen Panik mit dabei. Okay. Ja, aber ich merke so richtig so, das war irgendwie eine ganz andere Art von Feierkultur damals als heute. Und der Club, aus dem Dorf, aus dem ich komme, der ist in Schleswig-Holstein riesengroß, der ist mega bekannt, der heißt das Atrium. Und der ist aber genau aus dem Ort, in dem
ist das so eine Großraumdisco?
Das ist ein Großraumdisco. Und dann ist da immer ein Bus durch ganz Schleswig-Holstein halt 2 Stunden und hat alle möglichen Teenager abgeholt.
Gott.
Aber wir kamen ja alle aus der, keine Ahnung, mussten halt 5 Minuten mit dem Taxi fahren. Ja. Meistens haben irgendwelche Eltern uns hingefahren. Es war immer von einer sehr guten Freundin, die Mutter. Mhm. Die hat immer die ganzen Fahrschichten gemacht.
Meine
auch
Mutter
nachts,
hat auch eine Fahrschicht
gemacht. Auch immer nachts um 3 wussten wir, die können wir anrufen. Und ja, das fand ich einfach sau aufregend. Aber weil ich da auch so die Jugend als so total aufregend und geil empfunden habe. Ich war so, ich wollte gesehen werden. Meine Röcke waren kurz, meine Haare waren gemacht, der Lidstrich war gezogen, die Schuhe waren hoch, so, es musste alles stimmen. Und manchmal wünschte ich mir diesen Elan, den ich damals hatte, heute noch. Weil ihr wisst das beide ganz genau, wenn ihr mal sagt, ja, wollen wir heute mal und vielleicht können wir auch mal ein bisschen länger. Ich bin die Erste, die so ist, so, ja, aber die Couch ist auch gemütlich.
Ja, ja. Aber ist das, hat das mit deinem Wunsch einfach eine Ruhe oder ist das auch eine Angst oder ist da einfach, wann hat denn das abgenommen?
Ich glaube, das sind 1000 Sachen, weil ich liebe, es passiert mittlerweile so selten, aber ich liebe es zu tanzen.
Ja.
Ich liebe es zu einer Musik, die mir gefällt. Zum Beispiel, ich kann ganz viel mit vielen Techno-Geschichten nicht so viel anfangen, es sei denn, das ist so French Techno oder Italo-Pop und so ein Kram, finde ich saugeil. Aber wenn es so dark ist und so, ich fühle dabei einfach nichts. Ich möchte gerne mitsingen, ich möchte gut gelaunt sein oder melancholisch und so. Und das schaffe ich da einfach nicht. Aber ich glaube, das ist so ein tausendschneidiges Schwert, weil ich habe natürlich Angst vor Konsum, ich habe Angst vor Kontrollverlust. Ich bin meistens die komplett überall nüchtern ist. Kommen wir auch noch gleich dazu, dass man in Berlin manchmal dann alleine auf einem Sendeplatz ist quasi oder auf einer anderen Sequenz da rumfliegt. Aber auch, weil ich mittlerweile festgestellt habe, und das war auch damals schon der Fall, da wollte ich es mir nur nicht so richtig eingestehen, ich bin auch einfach…
Eine Sesselfurzerin.
Ich bin gar nicht so sesselfurzerisch.
Du lebst gern am Tag.
Aber ich lebe so gern am Tag. Ich war schon als Teenie bin ich morgens aufgestanden. Ich stehe gerne morgens früh auf. Ich wäre gerne manchmal ein Type B-Girl. Sorry, Girls, bin ich nicht. Ich bin Type A-Girl. Ich möchte abends, bevor ich ins Bett gehe, räume ich nochmal alles auf. Ich wische. Das sind so Sachen, die geben mir einfach ganz viel, geben mir natürlich auch voll viel Halt. Aber Leute, wenn ich an einem Wochenende um 7:30 Uhr dann von alleine aufstehe, ohne Wecker, dann mache ich mir ein Käffchen, dann ist meine Wohnung geputzt, dann mache ich mir ein Kerzchen an und nochmal Palo Santos, dann lege ich mich zu meinem Freund ins Bett, dann mache ich meinen cheesy Roman auf und ich habe die tollste Zeit. Wenn ich dann jetzt mal weg bin und ich stehe dann so um 9 Uhr auf, weil ich kann nicht länger schlafen, ich bin total verklatscht, einfach davon, dass ich lange wach war.
Ja.
Nee. Das fühle ich einfach
Ich glaube, niemand fühlt das Aufstehen. Mhm. Ich glaube, es gibt aber Menschen, die fühlen die Nacht halt. Ja. Und dann umso mehr. Und man nimmt es in Kauf.
Und man passt natürlich auch sein Leben dann vielleicht auch so ein bisschen danach an.
Ja.
Weil du könntest dann ja auch so, sagen wir mal, du stehst um 9 auf und dann triffst du dich direkt mit den Leuten, mit denen du weg warst am Abend vorher auf Kaffee und irgendwas zum Frühstücken und dann debrieft man erstmal, was passiert ist. Irgendwie, das kann ja auch so Teil davon sein.
Ja, ich wünschte, das würde mir jetzt mehr Freude machen. Aber macht das mittlerweile nicht. Ich glaube aber auch, Berlin ist ein Riesensetting davon. Weil die Wege sind extrem weit von mir. Mhm. So, ich wohne im Westen Berlins und die meisten Clubs, wo alle hingehen und Bars, die sind in Friedrichshain.
Ja.
Ne? Das ist einfach nachts echt ein langer Weg. Habe ich schon keinen Bock drauf, wenn es kalt ist und so, sowieso gar nicht. Und das war aber…
Hast du es in Köln gemacht?
Das war aber ganz… Da haben wir außerhalb von Köln gewohnt und meine WG war in Heimersdorf, also am Arsch der Heide, in einem Haus.
Also war es immer die Distanz?
Wir haben halt richtig viel gefeiert, aber bei uns in der WG.
Ja.
Einmal waren wir im Club.
Wir waren mal im Club.
Wir waren einmal im Club,
Ich war auch ein, zwei Mal mit Leuten aus der WG im Club. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau. Aber da war immer was bei uns los, auch bis nachts und so weiter und so fort. Und tanzen, wir hatten immer so eine Tanzfläche da aufgebaut. War ganz, ganz toll. Und deshalb hatte ich nicht das Gefühl, ich feiere nicht, weil wir haben quasi gefeiert, aber halt zu Hause.
Ja.
Aber in Biarritz war das sau anders, weil ich habe genau im Stadtzentrum gewohnt, also in der Stadt in Südfrankreich, in der ich gewohnt habe. Und da war alles auf einem Fleck. Und das war für mich, ich bin so viel ausgegangen. Ich war in so vielen Bars. Dann hatte ich da meine gute Freundin Julie. Und die ist eine richtige Feiermaus. Also die kann auch ganz toll Party machen. Macht richtig Spaß. Egal, ob man mit der getrunken hat oder gar nicht. Einfach nüchtern irgendwo hingefahren ist.
Ja.
Und in Frankreich wurde aber auch anders gefeiert. Also
so Tanzcafés.
Da so Tanzcafés. Aber auch so Sachen von, da gibt es so ein DJ-Kollektiv, die ich ganz toll fand, die waren auch mal in Berlin, sind wir auch hingegangen, Musik d'Aperitif. Und die haben dann so eine riesen Partyreihe, das findet dann meistens am Strand statt, um 17 Uhr. Genau, aber das war einfach eine andere Feierkultur. Und dann ich war voll viel dort feiern, aber dann haben wir, keine Ahnung, um 19:30 da irgendwie angefangen und dann haben wir bis 12 durchgefeiert. Ja. Und dann waren wir auch im Bett.
Und dann war man im Bett.
Und ganz ehrlich, ich liebe das, ja, weil es ging ums Tanzen und auch dort, ich habe ja auch gerne mal einen Tee, so leicht ein Sitzen haben, das finde ich perfekt. Ne? Aber ja, wie ist das bei dir?
Ich finde, es kommt so ein bisschen drauf an, was die Motivation zum Feiern gehen ist, weil ich würde sagen, ich gehe auch extrem, wenn ich heute tanzen, wenn ich heute feiern gehe, dann merke ich jedes Mal, also ich gehe kaum noch feiern. Ich gehe wirklich, ich würde sagen, dreimal im Jahr gehe ich feiern.
Mhm. Wir waren auch noch nie feiern.
Nee, wir waren auch noch nie. Wir waren einmal auf dem Geburtstag von Marie und Tete.
Ja.
Da haben wir ein bisschen getanzt.
Stimmt.
Aber ich würde sagen, das war das Feierigste, was wir zusammen
gemacht haben.
Das höchste
der Gefühle.
Das war wirklich das allerhöchste der Gefühle. Da bin ich auch noch ein bisschen länger geblieben. Was ich sagen wollte ist, wenn ich jetzt feiern gehe, merke ich krass, wie ich das Tanzen vermisse. Und ja, ich tanze ab und zu auch mal in meinem Zimmer rum und so. Das mache ich aber viel zu selten. Und da merke ich richtig, wie erfüllend das ist und wie geil sich das anfühlt und wie schön es ist zu tanzen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin und über die all die Jahre nachdenke, in denen ich vorher feiern war, war es ganz viel, um Aufmerksamkeit zu bekommen von Männern.
Gesehen zu werden auf der Tanzfläche.
Na klar.
Das habe ich mir auch so oft gewünscht, dass auch die Typen, auf die man stand, dass die einen sehen und so.
Ja,
ist natürlich
na klar
nie so eingetroffen, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ja, ich checke zu 1000%.
So Blickkontakt auf der Tanzfläche, die geilste Droge überhaupt. Mit irgendwem so Augensex zu haben. Ne? Annika, hattest du ja jetzt diese Woche im Café mal mit jemandem?
Ich hatte Augensex, ja.
Wo Annika wurde angeflirtet?
Ja.
Kann man da schon Heavy Petting nennen? Ich würde sagen,
Heavy Petting mit den Augen hatten wir. Muss ich wirklich sagen. Mein Schatz, falls du hier zuhörst, also da hat mich ein Mann angeflirtet, dafür konnte ich gar nichts. Aber
du warst ja ganz schüchtern und hast runtergeguckt.
Ich war so schüchtern, ich habe direkt.
Die hat nicht zurückgeguckt, keine Sorge. Naja, was ich sagen wollte ist, es ging ganz, ganz viel um Male Attention. Und wirklich, ne, wie wir früher, ne, wo du gerade Großraumdisco gesagt hast, wir sind früher 1,5 Stunden mit dem Auto nach Schüttorf zum Index gefahren.
Bist du so lange dahin gedüst?
Wir sind 1,5 Stunden sind wir zu einem Club gefahren.
Gab es nichts an Rede.
Ja, neue Liebe, aber wir wollten ja auch mal raus in die große Welt und da ist man nach Niedersachsen, nach Schüttorf, wie gesagt, ins letzte Loch gefahren. Und da waren so 7 Räume, riesengroß. Da gab es auch so Platten, die sich so zueinander gedreht haben, wo man dann so auf so einer Platte stand und dann hat man so ganz vorne so auf dem Präsentierteller, wirklich auf dem Teller. Der war so ein Riesenteller, der hat
sich gedreht. Ist das wie Matrix?
Bisschen wie Matrix. In Matrix habe ich ja meinen ersten Freund kennengelernt.
Ja.
Als ich im Käfig. Als ich im Käfig getanzt habe, genau.
Ja, wahrscheinlich auch nicht, um den Moment zu genießen, sondern von irgendwem gesehen
zu
werden.
Von Martin gesehen zu werden, von meinem ersten Freund. Ja, wie gesagt, da habe ich mir die Extensions reingeklippt. Da war ich vorher noch im Solarium. Da habe ich mir mit meiner Freundin, haben wir uns da 3 Stunden vorher getroffen, um uns schick zu machen.
Wie ich mich auch an jeder Stelle immer rasiert habe, obwohl die sowieso niemand dann gesehen hat, diese Stellen, weißt du?
Everything Shower.
Die Everything Shower, es war krass.
Ich vom Justin Bieber Konzert.
Heute noch, ne, Haxi?
Ja, klar.
Ich weiß noch, wie wir einmal Vorglühen bei uns gemacht haben und wir waren alle noch 15, 16 und unsere Eltern hatten das auch abgesprochen, dass wir Sekt trinken dürfen oder Wein oder Bier. Also halt alles so, ne? Und dann haben meine Freundinnen harten Alkohol mit zu mir reingeschmuggelt, also harter Alkohol, Berenzen und Wodka. Und meine Eltern haben uns halt noch vertrauenswürdig hingefahren. Dann sind wir da auch nur reingekommen, weil wir unsere Schülerausweise gefälscht haben, Klassiker. Und dann hatte ich da mit 15 auch meine allererste Zigarette mit 2 meiner besten Freundinnen.
Mhm.
Und während ich gezogen habe …
Eine geteilt?
Ja. Während ich gezogen habe, habe ich mich so badass gefühlt und so wie ein Kleinkind. Ich habe fast angefangen zu heulen, war so, scheiße, ich glaube, ich muss das nochmal erzählen. Ich gehe an mein Club-Handy. Das ist SMS von meiner Mutter. Ich habe beim Aufräumen die Glasflaschen vom Wodka bei euch versteckt gefunden.
Oh mein
du
Gott.
Du hast Hausarrest.
Und dann habe ich sie angerufen und meinte, Mama, es tut mir leid und ich habe jetzt auch noch geraucht.
Und dann meine Mama halt auch stinkesauer, einfach weil sie meinte, du hast mein Vertrauen missbraucht. Wir haben euch schon vortrinken lassen, wir haben schon gesagt, ihr seid halt
15,
aber ihr trinkt hier Wein und dann schmuggelst du, Annika Prigge, Wodka in dein Kinderzimmer.
Ich glaube, es hackt.
Und dann raucht die noch eine, ne?
Das
dann
geht
raucht
gar nicht.
Die auch noch eine.
Das geht gar nicht.
Ja, dann habe ich wirklich, am nächsten Tag muss ich dann Walk of Shame zum Glasmüll und so die Sachen verbannen. Und da hatte ich, glaube ich, sogar Hausarrestentag.
Wir haben immer, weil Lotte, von meiner besten Freundin aus der Heimat, der Papa hatte immer auch so harten Alkohol, der hatte so einen Alkoholschrank. Und wir haben aber immer dann von jeder Flasche immer nur so einen ganz kleinen Nipper in unser Glas geschüttet, damit auf gar keinen Fall auffällt, dass da was raus ist.
Das ist wie diese eine Werbung mit diesem Balsenkuchen, wo in der Mitte immer jemand ein Stück abschneidet, dann weiter zusammenschiebt und dann am Ende ist das so ein Mini-Stück Kuchen, ne?
Das man denkt so,
das war ihr mit dem Wodka.
Das bin ich mit dem Shampoo im WG-Shampoo.
Ja, oh mein Gott, wirklich so. Das kenne ich auch. Das bin ich mit deinem Parfüm.
Ja. Ja, so ist es. So ist es.
Werbung. Schatz, ich muss dir unbedingt erzählen, ich habe das perfekte Buch für den Sommer gefunden. Das ist genau my cup of tea. Also es geht um Sommer in Frankreich, Kunst und Liebe. Also wenn das keine Stichwörter sind, wo mein Herz höher schlägt, ne? Hacki würde jetzt sagen, dass ich bin ja auch so eine Frankophile. Das hast du bestimmt auch schon mal auf Insta gesehen. Das heißt Weißer Sommer von Eva Bramschüfer. Kennst du?
Die macht doch so Book-Rezensionen, oder?
Ja, genau, richtig.
Ich habe das überall ehrlicherweise gesehen. Und das Cover sieht extrem geil aus. Und das habe ich mir auch schon auf meine Leseliste gepackt. Aber ich glaube, ich werde es mal hören dieses Mal. Es ist mal wieder an der Zeit, ein geiles Buch zu hören.
Ja, das kann man ja auch bei BookBeat, ne?
Das ist richtig. Ich habe aber gerade auf BookBeat angefangen, Yesteryear zu hören. Das war nämlich überall in meinem Feed. Da geht es nämlich um eine Influencerin, die ein scheinbar perfektes Tradwife-Leben auf einer Farm inszeniert. Und ich bin sehr gespannt, wo es hingeht. Ich habe aber noch 12 Hörstunden vor mir und das sind irgendwie 14. Also,
Ich liebe das ja, ne? So, wenn man weiß, ich habe ein geiles Hörbuch und ich habe noch ein bisschen was vor mir. So, ne? Ich höre das ja auch manchmal zum Einschlafen. Da darf es natürlich nicht so spannend sein, weil sonst kann ich nicht einschlafen, wer kennt. Aber ich verbringe gerade so viel Zeit mit mir allein in der Bude und da habe ich halt auch immer gerne ein Hörbuch auf den Ohren.
Ja, ich musste ja in letzter Zeit auch öfter mal alleine auf dem Berg, um zu trainieren für die Prüfung. Und da hat mich auch öfter ein Hörbuch begleitet, weil ich habe manchmal so Momente, wenn ich alleine wandern bin, dass ich mich doch ein bisschen alleine fühle, wenn es gruselig ist.
Ja,
und dann mag ich es ganz gern, mich abzulenken. Und die Gerüchte sind tatsächlich wahr. Ich lasse mich dann doch ganz gerne mal dauerbeschallen.
Ja, du, würde ich jetzt sagen, ist in Ordnung. Vor allem, wenn es ein geiles Buch ist. Mhm. Also, wenn man ein geiles Hörbuch hat und dann kann man in so eine Geschichte reindiven. Oh, ich liebe das einfach. Ne? Wenn ihr BookBeat jetzt noch nicht kennt, dann könnt ihr es mit dem Code 2026 ZWANNI26 für 90 Tage kostenlos testen.
Alles kleingeschrieben, oder?
Zwanni kleingeschrieben.
Perfekt. Und da bekommt ihr 40 Hörstunden und je nachdem, wie lang die Bücher sind, könnt ihr da auch einige echt weghören. Zum ersten Mal funktioniert der Code auch, wenn ihr seit 6 Monaten kein aktives Abo hattet. Das war vorher immer nur für Personen, die sich noch nie angemeldet haben. Und deswegen, falls ihr jetzt seit 6 Monaten nicht mehr auf BookBeat wart, könnt ihr den Code auch einlösen.
Ja, und da würde ich auch mal sagen, speaking of zum ersten Mal, ein bisschen Eigenwerbung. Unser Buch könnt ihr dann nämlich auch hören. Na, gesehen?
Perfekt.
Ja, ein Buch geschrieben, oder? Erinnerst du dich dran?
War toll.
Weißt du das noch?
Wir beiden.
Und BookBeat ist wirklich euer perfekter Begleiter für den Sommer. Bei BookBeat kann man über 1 Million Hörbücher und E-Books streamen.
Also jetzt mit dem Code 2026 kleingeschrieben. Austesten und alle Infos findet ihr nochmal in den Shownotes.
Viel Spaß beim Hören.
Werbung Ende.
Ja, zurück zum Thema.
Sorry, Vicky.
Also du wurdest 1,5 Stunden, bist du dann halt in die Großraumwirt.
Bin ich nach Schüttorf gefahren. Ja.
Gedüst.
Habe ich den Booty geshakt. Da gab es sogar auch die größte Eisbar Europas.
Oh, ist die also, nicht am Alex?
Nö, also da war damals bei mir im Index.
Dann werben die da aber falsch.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich dem Index mehr glauben soll als dem, also ne?
Aber ja, ich glaube da niemanden. Aber
naja, da hat man musste man dann aber 1 Euro mehr zahlen auf den Eintritt drauf. Da hat man so eine warme Jacke angezogen bekommen und dann konnte man in die Smirnoff Eisbar.
Wow.
Und da konnte man auch so eine Eisrutsche runterrutschen. Naja, war ganz cool.
Auf.
Aber für mich war auch immer das Highlight, wenn man dann den Fotografen gefunden hat auf der Party und dann seinen Shot des Abends auch hinter sich gebracht hat. Und dann konnte man nämlich die Sau rauslassen, weil dann war auch alles egal. Ja. Wenn man nämlich einen geilen.
Aber es war wirklich so, es war wirklich, oh mein Gott, stimmt. Es
und
war
dann
wirklich
am nächsten Tag auf Facebook gucken.
Warte, stopp, jetzt, solange die Haare noch sind und das Eye-Make.
Wir müssen den finden.
Wir müssen den finden und am nächsten Tag auf Facebook müssen die ballern. Ja, dann müssen die ballern.
Oh mein Gott.
Ich habe jetzt noch so Fotos davon, von Jana und mir.
Habt ihr noch welche? Weil ihr könntet die doch vielleicht, wenn die Folge online geht,
geht, mal posten.
Ich glaube, also ich habe die auf jeden Fall, ich glaube, vielleicht nochmal bei Facebook.
Ich gucke mal in diesen, in der, einfach wirklich auch einfach auf der Seite von der Neuen Liebe, da gucke ich nochmal nach.
Ja, finde ich ja wohl.
Da gibt es schon ein Archiv.
Was ich richtig spannend finde, dass du sagst, du tanzt eigentlich ja total gerne und ich auch. Und dass ich jetzt mittlerweile so merke, oh, in eine, so eine verrauchte Bar und dann geht man irgendwann in einen Club. Ich habe das in Berlin auch schon gemacht. Ich habe das auch in Köln gemacht. Ich habe das auch in Hamburg gemacht. Aber super selten waren das die Abende, wo ich richtig, richtig Fun hatte.
Mhm.
Weil es irgendwie auch nie darum, um meinen Spaß ging, sondern vor allem um, vielleicht finde ich, lerne ich ja jemanden kennen. Also mit so einer Erwartungshaltung, die nie erfüllt wurde. Aber welche Arten von Feiern ich so entgeil finde und ich wünsche mir davon einfach mehr, sind Geburtstage von Eltern. So ein 50 Jahre Feier.
So wie die Hochzeit meiner Mutter.
Und darauf wollte ich hinaus. Die Hochzeit deiner Mutter, ne? Ich habe das gesehen, ich habe die Videos gesehen, wie ihr da abgetanzt habt. Habt deine Mutter, Anke, toll, ihr Mann, Hammer, was für
Alter,
Dance-Moves.
Was die da alle für Dance-Moves.
Wir haben uns doch drüber unterhalten. Dieses Video von vielen Babyboomern, die da tanzen, deinen Mann und dir, das sieht nach so Spaß aus. Niemand überlegt sich, sehe ich dabei cool aus?
Nee.
Könnte ich hier jemanden kennenlernen? Alle lassen die Sau raus. Und dann kommt
Udo Jürgens,
auch dann dieser Musikmix. Udo Jürgens, dann auf einmal AC/DC, die gehen voll ab. Dann Herbert Grönemeyer,
Nina.
Angels. Genau, nur geile Songs. Und
alte deutsche Banger.
Und da merke ich so, oh, das würde ich immer gerne wieder machen.
Das ist fun.
Oh mein Gott. Ja,
Das
hat auch Spaß gemacht. Die haben so viel Spaß gemacht. Die sind auch, ich bin um 12 im Bett gewesen, ja. Meine Mutter und die ganzen Freunde, die waren, ich weiß nicht, um 4, 5 oder so sind die ins Bett gegangen.
Boah.
Da war Live-Musik, die haben abgeschickt. Leute, ich frage mal, ob ich das Video posten darf. Das ist wirklich so Zucker und da sieht man richtig, die Tanzfläche war auch nicht voll, aber.
Ihr hattet einfach Spaß.
Ja,
und
Spaß,
ich glaube, das ist auch manchmal in unseren Kreisen. Und
da geht es viel darum, geil auszusehen.
Genau, ist vielleicht auch eine Überleitung zu der Feierkultur in Berlin. Es geht hier einfach ganz viel darum, cool zu sein und mit der Masse mitzuschwimmen und so. Und für manche hören sich das bestimmt jetzt an und sagen so, nee, ich gehe wirklich einfach nicht tanzen, um irgendwen jemanden hier zu gefallen, sondern das mache ich einfach nur für mich. Good for you, ich kann das leider nicht von mir behaupten. Und ich glaube, viele von uns sind einfach so ein bisschen wollen, zu cool sein.
Mhm.
Und wenn ich dann so ein Video sehe von deiner Mama und dir, denke ich so, das ist eine geile Party.
Mhm.
Wisst ihr?
Ich würde voll gerne mal mit einer Person sprechen, die vielleicht schon so vor 50 Jahren in Berlin so feiern war zum Beispiel.
Mhm.
Weil ich weiß mal gar nicht, also klar, in Berlin geht man viel feiern und da hat man dann, ist das vielleicht so ein bisschen more visible, aber wahrscheinlich ist das so ein, in Anführungszeichen, Problem, was so auch in anderen Städten existiert. Aber dann so vielleicht, wie sich das so geändert hat, weil die Feierkultur ist ja schon sehr, sehr krass in dieser Stadt verankert, wo es ja auch voll um diese Orte geht und um die Musik geht und um die, dass man sich da entfalten konnte und man selber sein konnte und sowas. Und das ja auch so den Style der Stadt und so geprägt hat. Und es gab ja früher noch viel, viel mehr Clubs in Berlin.
Ja. Guck mal, meine Susi und
Patrice. Zum Beispiel.
Also
ja.
Zwei Freunde von mir oder wichtige Menschen in meinem Leben, die bei mir im Kiez wohnen. Also Susi ist 65, ist eine gute Freundin von mir, hat einen ganz tollen kleinen Second-Hand-Laden am Bundesplatz in Wilmersdorf. Könnt ihr mal vorbeigucken. Und die war so eine Feiermaus.
Die geht doch immer
und
noch feiern.
Geht immer noch feiern.
Ja, kannst du können wir denn nicht mal fragen, ob die eine Sprachnachricht schicken kann?
Ja, könnte man mal machen. Weil ich,
Susi, wie war das denn damals? Erzähl doch mal.
Sehr gut. Weil manchmal treffe ich die Susi am Samstag oder am Sonntag, ne? Am Samstag ist immer ihr Laden auf, der ist am Samstag auf und dann bin ich da eigentlich jeden Samstag, sage ich immer Hallo. Und dann ist die ganz oft so, oh ja, hab ein bisschen Kater, ne? War gestern ganz schön lang noch. Und dann war die immer bis 4 Uhr tanzen und die ist dann auch so in Salsa-Bars und
toll.
Keine Ahnung. Dann erzählt die immer von irgendwelchen alten.
Die wollte uns
Schuppen.
Auch mal in so eine Salsa-Party ziehen.
Ja, stimmt.
Wollen wir mal einmal mit Susi feiern gehen?
Hat sie auch schon mal vorgeschlagen, ja. Wäre total witzig.
Also ich muss dazu sagen, meine Tante ist ja auch vor 40 Jahren nach Berlin gezogen. Und als wir früher mit meinem Papa meine Tante immer besucht haben, wollte ich immer mit noch feiern gehen. Und mein Papa war immer dann so zu mir, nee, das machst du mal nicht, das ist nichts für dich und so.
Das wäre was für dich gewesen, glaube
ich. Das wäre was für mich gewesen.
Leute, sollen wir mal in die Community-Tags reingehen? Weil ich habe das Gefühl, da sind ein paar gute Fragen dabei.
Ist mein Partner.
Ja,
super, total vergessen.
Wollte mich bewerben als Star-Producerin.
Erste Frage. Wir fallen direkt mit der Tür ins Haus. Habt ihr schon mal Drogen konsumiert? Was sind eure Erfahrungen damit?
Das ist ja der Elephant in the Room, glaube ich, ne?
Ja, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir nie so richtig darüber gesprochen haben im Podcast, weil
das ist so ein Thema, darüber spricht man nicht in der Öffentlichkeit irgendwie.
Ja. Außer du bist erfolgreicher Autor und es gehört zu deinem Oeuvre.
Naja, genau, entweder so oder du bist halt Ikimel oder du bist halt.
Genau.
Ja, das ist so deine Kunst.
Es ist eine Kunstfigur,
genau.
So ein
genau,
bisschen,
richtig.
Ja.
Und das ist so crazy, weil wenn ich um mich rumschaue, dann kenne ich wahrscheinlich mehr Leute, die konsumieren, als die nicht konsumieren in dieser Stadt, weißt du?
Damit,
das ist natürlich auch der Kreis.
Damit meinen wir für alle Menschen, die die Drogen nehmen im Sinne von nicht nur Alkohol trinken oder mal Gras rauchen oder so,
ja,
sondern halt auch andere Dinge machen. Und das ist einfach hier in Berlin, finde ich, auch nochmal so anders omnipräsent als in anderen Städten.
Das weiß ich ehrlicherweise nicht, weil ich nicht in anderen Städten war. Und so zum Beispiel Eppi, der in den Niederlanden aufgewachsen ist, für den ist das, der meinte auch schon so mal, also der ist in Rotterdam aufgewachsen. Und ich glaube, wenn man in einer Großstadt aufwächst und dann in Holland, glaube ich auch, ich glaube, die haben sich schon irgendwie mit 16 die erste Pille oder so, MDMA oder so geschmissen.
Ja, das glaube ich auch. Also zum Beispiel in Kiel, da gibt es bestimmt auch die Bubbles. Aber ja, als ich damals Teenie war, da war für uns das schon mega krass, wenn jemand mal Gras geraucht hat oder so. Das,
ja,
war voll die Ausnahme, hatte ich das Gefühl. Vielleicht ist es aber auch an mir vorbeigegangen.
Gras war so ein großes Ding.
Das war
so.
Genau, richtig, ja.
Ja, stimmt. Das war aber, für mich waren Drogen immer eigentlich nur Gras.
Das andere war
Bahnhof
nicht.
Zoo. Das andere war Bahnhof Zoo.
Genau, richtig, ja. Und in Hamburg, als ich dort studiert habe, war das auch nicht in meiner Bubble, also habe ich auch nicht mitbekommen. Aber ja, und dann in Köln waren mit so 23, 24 haben die ersten Menschen um mich herum geballert, also aktiv auch chemische Drogen konsumiert. Und ich weiß noch, wie ich manchmal auch so naiv war und dachte, boah krass, der Mirko war aber echt gut drauf gestern, oder Leute?
Ich bin das heute so, aber.
So, genau. Und
ja, du
erst,
aber auch,
erst jetzt so checke, ach krass, der Mirko hat vielleicht noch eine Pille genommen, die ihn so gut drauf hat machen lassen.
Ja.
Das habe ich ganz lange nicht gecheckt.
Ich habe das auch ganz lange nicht gecheckt.
Also echt krass. Und jetzt halt mittlerweile in Berlin ist das schon ein Thema, was viel um uns herum stattfindet. Einfach in der Medienbubble auch, in der wir beide, glaube ich, stattfinden.
Ich glaube, das ist die Medienbubble. Ich glaube auch, es ist so ein bisschen auch Fashionbubble, weil ich habe das erste Mal überhaupt, war ich mit Drogen in Kontakt, beziehungsweise habe ich mitbekommen, dass jemand konsumiert. Das war während meines Praktikums in Amsterdam.
Mhm.
Da habe ich in einer PR-Agentur für Mode. Also das ist so, das sind so Agenturen, die versuchen, von irgendwelchen Marken, die in irgendwelche Magazine zu bringen. Und das ist halt, dann geht man auf Fashion-Partys, da geht man auf so Launches von so neuen Produkten, von neuen Kollektionen. Und ich habe dann ein Praktikum gemacht und war irgendwie zuständig für den Showroom. Und habe dann, so, also im Prinzip habe ich einfach nur Sachen gesteamt den ganzen Tag, also dafür gesorgt, dass da keine Falten drin sind.
Perfekt.
Und meine Mentorin, ganz am Ende des Praktikums, bin ich mal mit denen einmal irgendwie abends essen gegangen. Es war irgendwie so, glaube ich, Ende des Praktikums, was weiß ich. Und ich war so, langsam war ich nicht mehr die Praktikantin, sondern ich wurde so ein bisschen mit integriert. Ich war nicht mehr quasi die Jüngste, es gab schon wieder eine neue Praktikantin, dann hatte man irgendwie in der Rangordnung auch eine andere.
Bist du eine Stufe aufgestiegen?
Genau.
Mhm.
Und wir haben dann in diesem, also das war wirklich ein Arbeitskontext, ne? Wir sind essen gegangen.
Wie alt war deine Mentorin?
30 oder so.
Okay, ja.
Und ich war 21. Und auf einmal hat die gesagt, Sin, also so wurde ich da genannt, komm mal mit auf Toilette quasi. Und ich war so, okay, weil man geht ja mit Mädels auch eh zusammen auf Toilette. Und dann hat die mir da ihren Schlüssel hingehalten mit was drauf. Und hat so
ihren Schlüssel?
Ja, genau. Also die Leute, die es dirty machen. Also
so vom Schlüssel.
Also die schniefen dann quasi vom Schlüssel.
Das habe ich noch nie gesehen. Aber Koks?
Kokain, ja.
Ja.
Und dann hat sie quasi in das Tütchen ihren Schlüssel reingesteckt und mir das so hingehalten. Die so,
das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm.
Ganz übergriffig.
Boah.
Alter, deine Chefin?
Das ist ja krass.
Arbeitskollegin, Chefin, ja schon, kann man schon so sagen. Ich war ja auch, also ich habe mich gefühlt, als wäre es auch meine Freundin war mal damals. Weißt, es ist ja auch andere Arbeitsverhältnisse,
hast
die man da hat
gemacht?
In dieser Fashion-Welt. Ich glaube, ich habe es gemacht.
Aber und das war das erste Mal, dass du was konsumiert hast?
Das war das erste Mal, dass ich Kokain konsumiert habe, ja.
Oh,
und dann
krass.
War ich so, und dann, ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob ich überhaupt irgendwas gemerkt habe. Wahrscheinlich habe ich irgendwas gemerkt, aber das weiß ich noch. Das war so eine absurde Situation. Also
ja.
auch überhaupt gar nicht zu checken, was man da gerade macht und auch irgendwie nicht Nein sagen zu können, weil das ist ja auch gerade, man möchte, ich wollte, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich dazugehören wollte, zu diesen coolen Leuten.
Ja, na klar.
Und danach bin ich ganz lange gar nicht in Kontakt damit gewesen. Ich bin dann aus diesem Praktikum bin ich dann nach Berlin gezogen, ja?
Ich glaube, dass dieses, was du gerade meintest mit ich wollte dazugehören, dass das für ganz viele Menschen der Start in Drogen ist, ich möchte, oder in konsumieren, ich möchte Teil von einer Gruppe sein und alle machen das, also mache ich das auch, weil ich möchte auch nicht die Spaßbremse sein.
Ich sag, mit Alkohol ist es auch so, wenn man so 14, 15 ist, ja, mit Rauchen.
Ist überall irgendwie.
Hä, das ist auch heute noch so mit Alkohol, wenn ich in der Gruppe sitze und ich sag, ich trinke heute nicht und ich dann so merke, so, alle fangen so ein bisschen langsam an, irgendwie angeschwipst zu sein, dann ist das für mich so sauschwer, kein Alkohol zu trinken. Wie oft ich auch zu Alkohol mittlerweile greife, um nicht die Einzige zu sein, die nicht trinkt. So.
Ja, ich glaube, das habe ich zum Beispiel mittlerweile gar nicht mehr, weil ich fast, also mein Leben lang dann ab einem gewissen Zeitpunkt immer diejenige war, die nicht mehr getrunken hat. Also da sind die Leute eher verwundert, wenn ich ein Glas getrunken habe, so ein bisschen nach dem Motto. Ich überlege gerade, ich finde, weil wir gerade schon das erste Mal Kokain angesprochen haben, dass es natürlich nochmal eine wichtige Einordnung ist, zu sagen, Leute, wir sind uns der ganzen Sache bewusst, dass Kokain die größte Scheiße überhaupt ist, dass das importiert wird aus Gemengelagen, die ganz gewaltvoll sein können. Kokain natürlich ganz blutige Szenarien irgendwo stecken, meistens verankert in Südamerika, dass Regenwälder da deswegen abgeholzt werden. Kokain ist nicht nur für den Körper natürlich eine schlimme Droge, und das wollen wir hier überhaupt nicht in diesem Podcast verherrlichen, sondern auch gesellschaftlich muss man ganz kritisch diese Droge betrachten. Trotzdem sprechen wir jetzt hier über die Erfahrung, die wir gemacht haben.
Ja, aber okay, wenn ich das so jetzt, an eurer Reaktion merke ich erst, wie crazy das eigentlich war, weißt du? Weil ich ja irgendwie, weil das total vulnerabel war.
Für mich ist das so crazy, weil ich habe ja nie etwas konsumiert. Also ich habe noch nie Drogen genommen.
Mhm.
Aus einem, ich glaube vor allem aus dem Grund, weil ich so viel Angst davor immer hatte, vor den Wirkungen auf meinen Körper. Vielleicht auch mit diesem Background, dass ich von meiner Mutter auch so, indoktriniert bekommen habe, Drogen sind schlecht.
Ja.
Und bei Alkohol war das, glaube ich, der kollektive Druck so groß, dass ich da nicht widerstehen konnte. Mhm. Aber bei den anderen Sachen war ich immer so, ich kann sowas nicht machen, weil ich will keine Enttäuschung sein, was natürlich auch Quatsch ist, weil ich wäre keine Enttäuschung für meine Mutter, wenn ich mal Drogen nehmen würde, das würde sie auch gar nicht wissen, aber ich hatte einfach immer zu viel Angst.
Ja.
Aber deshalb bin ich so, boah, krass, dass es so Situationen gibt, weil für mich klingt das wie in einem Film.
Ja.
Und diese Erfahrung hast du einfach gemacht, und deshalb bin ich so, krass, das ist dann einfach so ein anderes Leben als das, was ich gelebt habe.
Und das Komische war, glaube ich, auch, dass ich war damals noch mit meinem Freund zusammen, mit meinem ersten, und der kam auch aus den Niederlanden, und alle haben auch immer gefragt, ja, dann ist er doch bestimmt den ganzen Tag am Kiffen oder den ganzen Tag am Konsumieren und so. Weil in den Niederlanden ist es, glaube ich, auch legal, also nicht nur Gras zu besitzen, sondern auch eine gewisse Menge an zum Beispiel Ecstasy-Pillen oder so.
Mhm.
Also du darfst eine gewisse Grammanzahl auch dabei haben.
Ach, krass, ja.
Und das ist in Deutschland ja nicht erlaubt. In Deutschland ist Konsum nicht strafbar, aber das Besitzen. Deswegen war auch, als ich mit diesem Niederländer zusammen war, Drogen, das war nie ein Thema für mich. Ich habe da nie, würde ich sagen, einen Gedanken dran verloren. Das war so ein bisschen das erste Mal, dass ich gemerkt habe, oh, das gibt es. Und der Faden, das war quasi eigentlich der Anfang, ich will jetzt nicht sagen von meiner großen Drogenlaufbahn, aber das ging so ähnlich weiter, weil danach habe ich mein Praktikum angefangen bei Zalando, und also mein zweites Praktikum dann, und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir dann auf wir haben so eine Fashion Week organisiert, es gab so eine Fashion Week damals von Zalando. Und die haben wir so ein bisschen mitorganisiert, musste ich als Praktikantin auch im Hintergrund arbeiten. Und dann haben wir so eine Afterparty gehabt mit den Models. Und da habe ich so gesehen, wie ganz viele Leute ständig auf Toilette gegangen sind, zusammen in eine Kabine.
Mhm.
Und ich war so jungfräulich in meinem Kopf, und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum gehen die Mädels mit den Jungs? Also was machen die da?
Ich habe das so lange nicht gewusst,
ja,
wenn irgendwie um mich herum konsumiert wurde, weil es ja auf der Toilette stattfindet. Ich war immer so, die Leute müssen halt pissen, deshalb ist da eine Schlange. So ein bisschen nach dem Motto.
Ja. Und dann habe ich verstanden, das ist wirklich das Allernormalste, was ich hier gerade witnesse in dieser Branche. Das ist wirklich das allerfucking-normalste. Und ich würde sagen, in meinem Team oder so damals haben die Leute nicht konsumiert oder ich habe es gar nicht mitbekommen. Also es war nicht so, als würde das dann auf einmal dann bei mir auch so, als hätte das auch so angefangen. Aber ich würde sagen, so die Kreise, die man sich ja, vor allem wenn man in eine neue Stadt kommt, aufbaut, die dann vor allem so durch die Arbeit auch entstehen. Also das, ich bin dann schon auch irgendwie in so Kreise gekommen, wo das halt schon öfter gemacht wurde und dann habe ich es halt irgendwann auch mal natürlich mitgemacht, um dazu zu gehören.
Ja.
Und
aber auch, weil es Spaß gemacht hat?
Und auch, weil es Spaß gemacht hat. Also das ist jetzt nicht so, als würde ich, ne, ich will das gar nicht verherrlichen und so, das ist ja wohl ganz klar hier, ne? Das ist wirklich Teufelszeug. Aber ich habe mal einen Typen gedatet in Münster, da war ich auch noch so jungfräulich unterwegs und der ist nämlich auch immer Elektro feiern gegangen. Das, was du gerade so meinst, du kannst auf Elektro nicht feiern. Und ich war auch immer so, boah, nee, was ist das denn? Ich kann nur, ich möchte nur so R&B oder was weiß ich. Wir haben damals immer in Anführungsstrichen so R&B, Charts, Schlag, alles Schlage. War dabei. Und der war dann so, nee, irgendwann wirst du es verstehen. Und
oh mein Gott, ja, die Leute haben immer gedacht, irgendwann wird man so den heiligen Gral in sich finden. Ja, genau. Ne? Und dann wirst du es auch irgendwann gut finden. Ja, was die Leute einem nicht gesagt haben, dass man was dafür im besten Fall im Intus haben sollte.
Ja. Ich habe nämlich auch gemerkt, dass es für mich zum Beispiel kein Thema ist, über so Psychedelics zu sprechen. Also weil wenn ich so denke, so, ja, ich habe auch schon mal LSD genommen, dann ist das irgendwie so, dann hat das so eine Hippieske. Ja, Konnotation, so spirituell, so ein bisschen, ich sehe Farben, ganz das friedlich. Das
Bewusstsein erweitern.
Ja, genau. Und genau das war's. Fragt mich gerne alles über meine LSD-Erfahrung. Hatte auch echt schlimme, sage ich euch im Voraus. Also wenn ihr das mal irgendwann probieren wollt, dann bitte informiert euch vorher gut, mit wem ihr das macht, wo ihr das macht, wie viel ihr nehmt und so weiter.
Schaut euch mal ein Tomatolix-Video an oder
ja,
so.
Ja, genau.
Und im besten Fall eine Person dabei haben, die sich um die Menschen, die konsumieren, auch kümmert.
Das also nennt man Tripsitter.
Ja. War ich auch schon, weil ich ja immer diejenige war, die...
Ach, du warst schon Tripsitter?
Ja, schon mehrfach.
Ah ja.
Und ich weiß noch, dass ich das am Anfang oft aufregend fand, weil ich dachte, boah, die machen alle gerade voll das Krasse und die Art und Weise, wie ich dabei sein kann, ist, indem ich quasi aufpasse.
Ja.
Und ich fand es dann auch spannend zu sehen, wie sich die Menschen verändern. Ich glaube, nach ziemlich vielen Erfahrungen in Kreisen und Runden, in denen ganz viele Leute einfach extrem krass getrippt haben, war ich dann einfach irgendwann so, habe ich die Erfahrung gemacht, war so, es ist irgendwie auch immer dasselbe von außen, weißt du? Aber ich habe meinen Malkurs gegeben,
ja.
Wo alle Menschen Microdosing LSD gemacht haben.
Ernsthaft?
Ja.
Wie geil.
Alle haben gemalt. Und ich habe aber, ich war sauber, also ich habe halt nichts genommen, ich habe auch nichts getrunken. Also ich war einfach diejenige, die diesen Malkurs gemacht hat.
Das ist ja krass.
Und alle haben so, und es war für die, glaube ich, auch eine richtig coole Erfahrung. Und Microdosing, also ich kenne mich nicht richtig gut aus, aber das heißt halt, das in ganz kleinen Mengen zu nehmen. Das heißt, man ist nicht so komplett weggeschossen.
Nee, oder? Das machen sogar manche täglich. Es wird ja auch sau viel daran geforscht und ich glaube auch LSD, beziehungsweise du hast doch auch letztens ein Video noch darüber gemacht und da hast du ja auch gelesen, dass LSD bei der Behandlung von Angststörungen und Depressionen helfen kann und MDMA bei posttraumatischen Belastungsstörungen.
Und Cannabis bei zum Beispiel Menschen, die MS haben oder eine Chemotherapie gerade machen. Meine Mutter zum Beispiel, die Parkinson hat, habe ich ja auch letzte Folge erwähnt, die könnte zum Beispiel so eine, ja, könnte ärztliches oder medizinisches Cannabis verschrieben bekommen. Möchte sie aber auf gar keinen Fall, wo ich schon manchmal so war, aber Mama, es könnte dir voll gut helfen, es könnte voll, für manche ist das voll die Lebensqualität, die zurückkommt, ne? Ja, und deshalb ist es, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen, man kann Drogen nicht per se verteufeln, ne? Also es gibt,
Ich glaube, Kokain kann man schon verteufeln.
Kokain kann man verteufeln, das hilft wirklich gegen gar nichts quasi, ne? Also ich habe auch keine Ahnung, aber
auch wenn du dich mal gut konzentrieren möchtest und da noch viel zu tun hast auf der Arbeit, dann kannst du davon mal
aber wie
wenn du einfach total viel Stress hast und auch.
Ja, aber sorry, aber wie normal ist das? Zum Beispiel auf so längeren Produktionen beim zum Beispiel TV, in manchen Produktionen, dass Menschen, um durchzuhalten, auch im Showbusiness, sich halt was ziehen. Das ist ja einfach normal. Und ich weiß auch noch zum Beispiel, dass es normal war bei ÄrztInnen-Freunden von mir,
oh mein Gott,
Medizin studiert haben oder JuristInnen, die so krasse Prüfungsphasen hatten, dass es so ganz klar war, dass die sich irgendwas vorbesorgt haben. Ja. Was war das nochmal?
Ritalin
zum Beispiel. Aber auch, muss ich echt sagen, ich finde schon krass,
das auch schon viel gehört,
Menschen, die Medizin studieren, die haben wirklich aber sich die Beipackzettel ganz oft ziemlich genau selbst nochmal studiert. Ne? Also es ist echt krass. Ja.
Ja, die Mediziner sind, glaube ich, die schlimmsten.
Obwohl man ja sagen muss, dass also Sucht ja auch jede, also wenn wir jetzt von Sucht sprechen, weil davon hatten wir es ja noch gar nicht, weil da hatte ich auch einen Take zu noch gefunden. Da hatte jemand geschrieben, viele sind pathologisch suchtkrank und wollen es einfach nicht sich eingestehen. Und dazu, dass ja, also Sucht betrifft ja jede Gesellschaftsschicht. Also es gibt ja nicht die und die und die. Also Konsum sieht wahrscheinlich überall so ein bisschen anders aus. Mhm. Aber Sucht gibt's überall. Mhm. Und das sind
komplett.
Das sind auch Leute. Und ich glaube, das meint wahrscheinlich die Person mit diesem Take, dass halt das so von der Art her, wie wir es judgen, so wie ja gerade auch verschiedene Drogen sozusagen, wie du meintest, so ja, mit Psychedelics, da kann ich irgendwie, kann ich das so hier locker flockig erzählen, weil das halt so diesen hippiesken Vibe hat und dann mache ich es, um mein Bewusstsein zu erweitern. Aber sobald es dann irgendwie in diesem Feierkontext ist, ist es dann was anderes irgendwie zum Beispiel. Oder wenn man
nimmt,
um irgendwas zu kompensieren.
Ich glaube, bei Psychedelics sagt man, oder zumindest bei LSD, gibt es kein körperliches Suchtpotenzial. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das auch, warum man dann sagt, daran kann man eigentlich nicht kaputt gehen, außer man kann gaga gehen, weißt du? Halt, wenn man zu viel nimmt.
Du hast ein Risiko da auf jeden Fall. So wie du es aber bei allen Drogen hast, ein Risiko. Voll. Genauso wie bei Alkohol.
Ja, ich glaube aber, dass so Menschen aus einkommensschwacheren Schichten wird viel schneller das so zugesprochen und so also negativ konnotiert. Und Leute, die reich sind und die konsumieren oder alkoholkrank sind, da gehört das so zum Lifestyle dazu, da wird das gar nicht groß hinterfragt.
Ja, und dann High-Performing Addicts einfach.
Genau, richtig. Oder das gehört so, das gehört doch dazu, dass der, keine Ahnung, Literaturkritiker da seine 3 Rotweine am Abend trinkt. Ja, aber vielleicht ist er auch alkoholkrank, ne?
Und es ist die Art der Droge auch, ne? Also was er jetzt gerade so ein, oder was, wo man ja Angst davor hat, dass es ein größeres Ding wird in den nächsten Jahren, ist ja Fentanyl. Also, dass
was
das
ist
jetzt,
das nochmal?
Was ist das? Fentanyl, Entschuldigung. Ich kann gar nicht ganz beschreiben, was ist es, ein Schmerzmittel?
Ich weiß auch nicht, was das ist.
Müsste man wahrscheinlich jetzt, schaut euch mal, da gibt es eine ganz tolle Hype-Culture-Folge zu von Funk auf YouTube, schaut ihr euch an. Die habe ich nämlich letztens geguckt, es ging auch um darum, wie Drogen überhaupt, also wie überhaupt irgendwann mal eine Droge irgendwie kommt, weil das hat dann ja auch immer einen historischen Hintergrund und gerade ist es Fentanyl, was wahrscheinlich schon viele Leute kennen aus USA, Kanada, wo Leute, das so als so auch so Zombie-Droge beschrieben wird, wo Leute dann so ganz komisch oder so ungewöhnlich so nach vorne gebeugt stehen und sich gar nicht mehr bewegen und sowas.
Boah,
und
krass, ne?
Dass es so die Art der Droge dann ausmacht, was ist halt jetzt so okay und was ist dann, es ist so ein bisschen so, wie wenn Leute so, kennt ihr so Leute, wo, von denen ihr wisst, so die konsumieren so jedes Wochenende und dann laufen sie durch so Berlin und sagen so, oh, überall Junkies und ich denke mir jedes Mal so, Bro, take a hard look in the fucking mirror, weil du kannst dich jetzt über Leute stellen, die irgendwie suchtkrank sind, die so sehr offensichtlich und laut suchtkrank sind, aber what are you doing every weekend?
Ich meine, das passiert auch jetzt gerade ganz viel mit der Haftbefehl-Doku, ne? Also, dass Menschen sich das halt anschauen und sagen, boah,
so schlimm
krass,
bin ich gar nicht. So.
Krass, wie viel der konsumiert. Aber so ist es bei mir ja jetzt nicht. Und man ist so, ja, das ist ein extremes Beispiel. Das macht aber deinen Konsum nicht weniger schlimm oder so für dich selbst, ne?
Okay, es kam noch eine Frage, beziehungsweise mehrere Leute haben das gefragt. Wie geht ihr damit um, wenn euer Partner feiern geht und ihr wisst, er, sie ist mit Leuten, die konsumieren oder konsumiert auch selber?
Witzigerweise bin ich eher die Person, die halt noch länger bleibt und
dann ist der Appy halt zu Hause.
Ja, und der Appy geht dann nach Hause.
Diese Frage hat mich daran erinnert von der Person, dass ich früher, als ich angefangen habe, so zu daten oder Typen toll zu finden, dass es für mich ein Ausschlusskriterium war. Also ich war so, nee, der darf keine Drogen nehmen, so keine Ahnung, als ich 16 war.
Dann aber da war dann so, Drogen war so
war,
alles.
War Gras aber, vor allem Gras für mich gab es irgendwie auch nichts anderes. Dann weiß ich noch, dass ich jemanden ganz toll fand, da hat mich ein Typ mal in der Bahn angesprochen, das war so einer der so cutesten Boys aus meinem Dorf. Und dann haben wir bei Facebook angefangen zu schreiben. Handballer? Nee, Basketballer, glaube ich.
Ah ja.
Frederik, keine Ahnung. Ich hab
liebe
den
Grüße.
Noch, liebe Grüße. Du hörst bestimmt zu, Freddy, falls du zuhörst. War nett gewesen, die drei Dates, bis ich dann rausgefunden habe, weil das er dann zu mir meinte, ich nehme wirklich gar keine Drogen, weil ich das irgendwie erwähnt habe. Halt, ich war 16, der war 18 oder so. Dann habe ich 2 Wochen später von einer gemeinsamen Schulfreundin erfahren, dass Freddy ja ziemlich viel Gras konsumiert.
Mhm.
Und dann war ich so, oh mein Gott. Er hat mich direkt angelogen und irgendwie bin ich so ein bisschen gebranntes Kind davon, weil jetzt mittlerweile bin ich so, auch wenn ich einen Mann gedatet habe, der etwas konsumiert habe oder wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde, der ab und zu mal konsumiert, dann wäre das für mich kein Ausschlusskriterium, auch wenn ich es, glaube ich, mittlerweile toller finde, wenn das nicht der Fall ist, einfach weil das etwas ist, was man nicht zusammen erleben kann, ne? Weil ich es nicht tue. Gab es auch schon 1, 2 Typen, die mich auch im Erwachsenenalter mich so ein bisschen verarscht haben, wo ich dann so hintenrum erfahren habe. Und ich habe nie gesagt, ich date dich nicht weiter, wenn du was nimmst. Aber wo ich so hintenrum erfahren habe, da wurde
die das… Die auch an einem Kitty, ja, okay.
Das ist ja eine ganz andere Information als das, was der mir verkauft hat.
Aber das
hat.
Ist genau die das Scham, weil wenn man Drogen nimmt, dann in dem Moment, in dem man es tut und man ist mit einer Person, die es nicht tut, checkt man, wie scheiße es ist, was man gerade macht. Und deswegen.
Und das verstehe ich. Und trotzdem fand ich dieses angelogen werden, weil ich hätte nie gesagt, dann wird das nichts mit uns. Das wäre überhaupt nicht der Fall gewesen. Und dann habe ich echt so gedacht, verarscht du mich jetzt?
Nee, der schämt sich vor sich selbst.
Ja.
Der verarscht sich nicht. Das ist auch der Grund, warum es so schwer ist, drüber zu sprechen.
Ja, voll.
Weil es auch mit Scham behaftet ist.
Na klar.
Weil man sich, glaube ich, auch sehr schnell dann so rechtfertigen will.
Ja. Ich finde auf jeden Fall, wenn der Freund weg ist, also feiern geht ohne einen. Ich finde das mittlerweile sowieso, merke ich, das passiert jetzt bei uns zu Hause nicht so oft, dass einer von uns so feiern geht. Aber wenn, dann finde ich das irgendwie so gar nicht wild. Auch wenn ich denke, in manchen Kreisen wird konsumiert.
Ich glaube, man fühlt sich, also das kenne ich von mir, ich fühle mich dann auch manchmal einfach ausgeschlossen.
Ja, genau.
Also wenn in befreundeten Kreisen etwas konsumiert wird, und ich bin halt nicht Teil davon. Ich kann nicht mitreden. Ich kann nicht sagen, boah, das war gestern voll krass, sondern ich bin dann die irgendwie schon 4 Stunden früher gegangen ist und irgendwie um 22 Uhr bei Bridgerton eingeschlafen ist, wisst ihr?
Ja.
Und ich glaube, ich hätte schon richtig ein Issue, wenn ich mit jemandem zusammen wäre, der jedes Wochenende konsumieren würde und halt sau viel feiert und einfach diesen Lifestyle, ne, egal ob da jetzt Drogen und Alkohol involviert sind oder einfach der Lifestyle von der oder die würde jedes Wochenende gerne feiern gehen und das ist einfach nicht mein Ding, da würde ich mich einfach, glaube ich, eher distanziert von fühlen, einfach weil man so merkt, ich bin nicht Teil von dieser Welt, die du so enjoyst, die du gerne machst.
Mhm.
Ja, also ich glaube, mich würde das stressen, deshalb bin ich auch irgendwie froh, dass das in meiner Beziehung so gar kein Thema ist.
Das ist ja auch interessant, weil ich glaube, mit anderen Sachen, sagen wir mal, wenn jetzt Feiern wirklich ein Hobby von einer Person ist.
So wie Fußballspielen von
anderen. Genau. Wenn jetzt dein Freund jedes Wochenende Fußball spielen würde, wird es dich vielleicht nicht so jucken, dass du da nicht dabei bist.
Kann gut sein. Ja,
also
stimmt.
Es ist wahrscheinlich schon auch so ein Thema beim Feiern gehen.
Ja, aber ich verstehe das auch, weil ich kenne das selbst von mir, auch mit Alkohol, dass ich da schon die Kontrolle verliere und dass ich dann nicht mehr so viel Macht über meine Entscheidungen habe. Und ich habe auch, das ist auch ein Grund, warum ich nicht mehr so gerne feiern gehe, weil ich mich nicht mag, wenn ich betrunken bin. Ich hasse mich, wenn ich betrunken bin. Ich bin sowas von eine abgefuckte Diva. Und also wirklich, was ich mir schon alles geleistet habe.
Wolltest auch immer früher mit allen knutschen, oder?
Ich wollte auch immer mit allen knutschen. Ich denke immer, alle Leute wollen Dreier mit mir. Also ich
Ach
bin
ja,
dann,
da war ja was.
Aber das stimmt wahrscheinlich halt auch.
Das stimmt halt aber auch manchmal nicht. Und
ich wünschte, ich hätte dieses Selbstbewusstsein mal, wenn ich, keine Ahnung, leicht angetüdelt bin.
Wenn mal wieder mit deinen Augen gesext wird, wenn du mal angesext wirst.
Wenn ich angesext werde, ja.
Ne, ich glaube, ich kann diese Angst nachvollziehen, weil ich selbst weiß, wie ich selber bin, wenn ich zu viel Alkohol trinke. Und ich habe mir früher auch immer so vorgeworfen, ich war bestimmt in einer Schüler-VZ-Gruppe, die hieß, Alkohol zeigt dein echtes Ich oder so. Das hat man sich ja dann so ein bisschen, oder das kommt irgendwie unterdrückte Wünsche und Gefühle und so kommen raus. Und ich habe mir dann auch immer ganz häufig so vorgeworfen, boah, bin ich eigentlich so, wie ich bin, wenn ich angetrunken bin? Oder bin ich so, wie ich bin, wenn ich nichts getrunken habe, weißt du, weil ich war dann so confused von mir. So, kommt dann irgendwie was raus, was ich mich nicht traue auszuleben, wenn ich irgendwie nüchtern bin oder so? Oder warum bin ich so? Und wenn man dann zum Beispiel auch noch, wenn ich mich jetzt reindenke in die Person, die Angst um ihren Partner hat oder ihre Partnerin, wenn man dann zum Beispiel vielleicht auch die Freundeskreise oder so nicht mag, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es sich einfach scheiße anfühlt, weil...
Oder wenn man sich noch nicht so lange kennt und auch noch nicht so vertraut.
Ja.
Das ist natürlich auch nochmal...
Oder wenn Vertrauen schon mal missbraucht wurde, ja. Es ist so...
Wenn man schläft, du weißt nicht, was passiert, du weißt nicht, wann die Person nach Hause kommt, es gibt kein... Es gibt jetzt ein Fußballtraining, das um 15 Uhr zu Ende ist.
Ja,
es ist
halt so. Kontrollverlust, du kannst es nicht beeinflussen, wie es wird.
Sehr viel Unsicherheit wahrscheinlich.
Voll.
Und das ist auch immer eine scheiß Ausrede, wenn man dann sagt, ja, ich habe zu viel getrunken oder so, wenn dann mal irgendwie was passiert. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob die Person per se Angst vor Betrug hat oder einfach, dass irgendwie was passiert oder weil es kann ja alles Mögliche passieren. Und das ist auch die beschissenste Ausrede überhaupt, ich habe zu viel getrunken, weißt du?
Das ist keine Ausrede.
Nee.
Ja. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass man seinen Konsum wahrscheinlich hinterfragen müsste. Also auch nicht, wir haben es irgendwie zu sehr normalisiert, dass man irgendwie besoffen irgendwie, keine Ahnung, irgendwen anschreit oder irgendwas Bescheuertes macht so. Also nicht, dass man nicht mal was Unvernünftiges machen darf, so überhaupt nicht. Aber ich weiß nicht, wenn du jetzt im Suff deiner Freundin fremd gehst, denke ich mir so, weiß ich jetzt nicht.
Absolute Nullnummer.
Ja.
Ja. Oh, ich könnte noch ewig jetzt reden darüber.
Ja, voll.
Ja. Das ist einfach so ein riesen komplexes Thema, was auch so geile Geschichten beinhaltet, also feiern gehen. Ich könnte jetzt so noch die nächsten 38 Jahre mit dir in Erinnerung schwelgen über Sachen, die mit 19 passiert sind. So ein bisschen das Thema, Motto. Aber ich glaube, es reicht mal wieder.
Ich finde, wenn man so über dieses Thema spricht, hat man auch voll oft den Drang, die ganze Zeit zu sagen so, das ist schlecht, macht es nicht.
Ja.
Also man hat sofort so dieses Bedürfnis, so wie so einen Bildungsauftrag zu leisten und so. Und dann die ganze Zeit zu erwähnen, dass das nicht gut ist. Und das ist, finde ich auch gut, dass wir das machen. Ich hatte nämlich jetzt auch, ich produziere auch noch einen anderen Podcast, Shame on Me. Und da hatten wir eine Folge mit einer Person, die heroinsüchtig ist. Und da kam auch dann Kommentare von Leuten. Die Person war auch so sehr bedacht darin, diesen Konsum nicht zu verherrlichen. Und dann kamen aber auch Kommentare so, hey, das ist irgendwie, es verherrlicht Konsum, wenn man überhaupt drüber spricht irgendwie. Und ich finde, das ist so, geht in so eine ähnliche Richtung wie zu sagen, Drogen sind schlecht, nimm nie Drogen. Also, ne, ist jetzt irgendwie so die Frage, wie man das handeln will. Und das ist, glaube ich, auch voll individuell. Aber das ist trotzdem auch irgendwie, selbst wenn man gar nicht konsumiert, finde ich, ist es wichtig, darüber zu sprechen, weil es irgendwie auch so um uns herum auch ständig passiert. Es ist einfach ein Thema. Sucht wird ganz oft nicht als Sucht anerkannt, auch wenn Leute ganz aktiv süchtig sind. Und nur weil es halt Drogen sind, die gesellschaftlich besser angesehen sind als andere, ist es trotzdem eine Sucht. Und deswegen, klar, man muss immer sagen so, don't do it if you don't want to do it. Und wenn man es machen will, ich glaube, das sagt Tomatolix auch immer in seinen Videos, weil er zeigt das ja auch, wie
liebe
er
Tomatolix.
Wie er konsumiert. Und da sagt er auch nie, mach das auf keinen Fall, weil es wäre auch Quatsch, weil er macht es ja selber. Er sagt halt immer, nehmt keine Drogen und wenn ihr es doch macht, dann befolgt bitte diese Tipps, so wie ihr vorhin schon gesagt habt, sucht euch jemanden, der euch irgendwie, dem ihr vertraut, der euch helfen kann und sowas. Und deswegen finde ich es halt so oder so wichtig, darüber zu sprechen, aber ich finde es auch okay, wenn man das anders sieht. Ich finde es auch okay, wenn man sagt, so Drogen sind schlecht und man sollte die niemals nehmen, aber sie gehören ja trotzdem irgendwie auch dazu.
Genau,
nicht für
es
jeden
reicht
gleich.
Halt nicht, es reicht halt nicht zu sagen, nehmt niemals Drogen, weil die Menschheit wird immer weiter Drogen nehmen, weil die Menschheit schon immer Drogen konsumiert hat. Ne? Das geht ja zurück.
Das funktioniert ja mit dem Fleischessen auch nicht.
Ja, und es wird ja auch, Tendenz ist ja auch steigend, also mit Konsum ja auch seit den letzten paar Jahren auch so was, dass auch wieder jüngere Leute Drogen nehmen mit irgendwie Popkultur, die Drogen, sage ich jetzt mal, verherrlicht oder der das vorgeworfen wird.
Nee, wir hatten dazu doch auch diese eine Studie gefunden von Obama, wo drin stand, dass sich die Zahl der Menschen, die wegen Kokainkonsum in ärztlicher Behandlung sind, von 2013 bis 2023 mehr als verdreifacht hat.
Ja, ist krass.
Ja.
Und das sind auch Leute, die ihr kennt.
Ja, na klar.
100%. Es wird euch in irgendeiner Art und Weise betreffen. Und vielleicht kann man abschließend sagen, dass Verteuflung von Dingen oder Verbot von Dingen
vielleicht nicht immer unbedingt der allerbeste Umgang ist und dass halt Aufklärung super wichtig ist. Also das, weiß jetzt nicht, ob haben wir jetzt hier Aufklärung geleistet? Weiß ich nicht. Aber wir haben drüber gesprochen und das ist ja immerhin etwas und es gibt ja sau viel Aufklärung über alle möglichen Drogen und da lohnt es sich ja mal wirklich reinzugehen und sich das mal anzuschauen und sich obviously nicht pressuren lassen, irgendwas zu machen, was man nicht machen möchte. Und wenn man konsumiert, den Konsum auch zu reflektieren und zu hinterfragen und vielleicht auch in einem Umfeld zu sein, dass das vielleicht auch sogar challenged und nicht eher befördert. Weil ich glaube, das ist auch was oft passiert, dass man sich gegenseitig den Konsum so ein bisschen rechtfertigt und man dann aber, glaube ich, ganz schnell in so eine Abwärtsspirale geraten kann, was Konsum angeht. Und dass man, ja, dass man Leuten offen gegenübertritt, die halt einen vielleicht auf den eigenen Konsum ansprechen, auch wenn es unangenehm ist, so. Aber ich glaube, das ist schon wichtig. Und dann ist wahrscheinlich schon viel getan.
Ja. Falls ihr euch bei dem Thema angesprochen fühlt oder Menschen in eurem Umfeld habt, denen es gerade damit nicht gut geht, dann haben wir euch in den Shownotes auch Hilfsangebote verlinkt. Aber wir können jetzt noch so viel weiter labern, ne? Über Ikimel, über vielleicht auch ein bisschen die popkulturelle Verherrlichung von Drogen. Aber vielleicht sparen wir uns das auf für eine weitere Folge bei N20.
Finde ich gut. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob wie dieses Thema für euch war. Es ist auch so schambehaftet.
Was eure Erfahrungen so sind. Schreibt es uns doch mal gerne in die Comments und wenn es euch zu intim ist, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne eine DM schreiben an entweder @gesinadem oder @donprigos. Und außerdem wollen wir euch
und @haniaki.
Ihr könnt auch gerne mir eine DM schreiben.
Wenn ihr nee, na klar. Und flutet bitte die DMs von Haniaki Mann. Und hier ist noch eine kleine Hörempfehlung, ein bisschen mit Eigeninteresse. Und zwar habe ich eine Folge für das Y-Kollektiv gehostet als Reporterin über das Thema Sexualität und Vaginismus. Und unter anderem, Gesi, warst du ja auch zu Gast. Ich
durfte auch da sein.
Ja, war ganz toll, dass du mich begleitet hast. Ich habe eine Vaginismus-Betroffene zu einer Sexologin und Beckenboden-Expertin begleitet. Ich spreche mit meiner ehemaligen Sexualtherapeutin.
So crazy, dass du mit der nochmal gesprochen hast.
Und diese Folge ist wirklich ganz toll geworden. Die verlinken wir euch in den Shownotes. Die ist nämlich, wenn dieser Podcast rauskommt, diese Folge, ist die auch online. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und ja. Vielleicht habt ihr nach dieser Folge das Gefühl, ach, ich könnte den noch stundenlang zuhören.
Musst du noch weiter zuhören,
dann,
jetzt sofort.
Dann klickt ihr da einfach mal drauf.
Ja, perfekt.
Und ansonsten wünschen wir euch eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal bei N20, würde ich sagen, oder?
Ja, mach doch mal auch einen Dry December. Wie wär's damit?
Ja, so.
Total gerne.
Und damit schließen wir jetzt die Runde. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
N20. Und immer ein bisschen weniger lustig.